Lieber Vater, wir danken dir zu Beginn dieser Tage, dass wir ganz bewusst auch dein Angesicht suchen dürfen und dass du uns in diesen Tagen auch begegnen möchtest, in deinem Wort zu uns reden möchtest, unsere Herzen bewegen willst, uns voranbringen willst, von falschen Wegen abbringen willst. Danke, dass du mit jedem so deinen Plan hast in diesen Tagen. Und dass diese Tage nicht so nur einfach vorbeigehen dürfen, sondern dass wir bewusst vor dir stehen dürfen und hören wollen, was du uns zu sagen hast. Und so bitten wir dich, dass du diese Zeit in deine Hände nimmst, dass du diese Zeit gestaltest, dass du der Herr bist, dass wir dich Herr auch sein lassen in unserer Mitte. Sie hören, dass du der ganzen Sache deinen Stempel aufdrücken kannst. Und nun nimm auch diesen ersten Abend in deine Hand. Danke für deine Geduld. Danke für deine Treue und Liebe. Wir danken dir auch für unseren Bruder Daniel. Segne ihn. Gib ihm Vollmacht, von dir her zu reden, vor dich zu stellen. Und lass dein Wort durch deinen Geist fließend werden, durch ihn hindurch, hinein in unsere Herzen. Wir wollen dich ehren, deinen Namen rühmen, bekennen, dass nur in einem Namen das Heil ist, in deinem wunderbaren Jesus-Namen. Amen.
Einen guten Abend allerseits. Ich darf mich auch noch ganz kurz vorstellen. Ich bin 51 Jahre alt und bin mit einer lieben Frau verheiratet seit 31 Jahren, also ich habe schon mit 20 Jahren geheiratet und habe 4 Kinder, 4 Schwiegerkinder, 6 Enkelkinder und bin seit 8 Jahren im vollzeitlichen Dienst tätig. Vorher hatte ich ein Architekturbüro mit meinen Brüdern zusammen. Einfach damit Sie eine kleine Ahnung haben, mit wem Sie es zu tun haben. Ich hoffe, Sie sind noch nicht zu müde jetzt von der Reise und von der Einleitung und haben noch ein bisschen Frische, um mit mir einzusteigen in dieses ganz wunderbare Thema, das wir in diesen Tagen haben dürfen. Und wenn wir die Überschrift gelesen haben, dann ist uns vielleicht klar geworden, dass es sich hier um diesen Text handelt in 1. Korinther 15. Der Apostel Paulus hat ja in 1. Korinther 15 eine ganz wunderbare Ausschau gemacht und auch festgestellt, was es für ganz gewaltige Konsequenzen hat für die Zukunft, das Heilswirken Gottes. Und ich darf ab Vers 22 lesen, da finden wir die Worte, denn wie in Adam alle sterben. Das ist ja die ganz große Tragödie, die stattgefunden hat vor etwa 6000 Jahren. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende. Und dann macht Paulus einen großen Sprung, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Das ganze Reich übergibt er seinem Vater. Wie wird das sein? Und dann heißt es, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Also diese Herrschaft, die Herrschaft des Christus, dauert bis zu diesem Zeitpunkt. Und was das heißt, wenn alle Feinde unter seine Füße gelegt sind, das werde ich in diesen Tagen auch noch näher erläutern und ich denke, wir werden es auch noch von anderen Referenten hören. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Nämlich der Vater hat dem Sohn alles unterworfen. Der ist ausgenommen und sonst gar nichts. Wenn ihm aber alles unterworfen ist oder untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein. Hier erkennen wir einen Zusammenhang. Wenn alles untergeordnet ist, dem Sohn, dann wird der Sohn auch dem Vater untergeordnet sein. Hier sehen wir also zwei Dinge. Der Sohn unterordnet sich ganz dem Vater und alles ist auch in dieser Weise dem Sohn untergeordnet oder unterworfen. Der ihm alles unterworfen hat, und jetzt kommt's, damit Gott alles in allem sei. Wenn wir Gläubige über die Vollendung nachdenken und wenn wir uns über das Endziel Gottes Gedanken machen, dann kommt schnell einmal die Empfindung in uns hoch, das ist doch noch so weit weg. Und wer kann dann schon sagen, wie das sein wird? Tatsächlich kann kein sterblicher Mensch sagen, wie das einmal sein wird. Das ist nicht möglich. Für mich ist auch sicher, dass dann vieles ganz anders sein wird, als wie wir es uns heute vorstellen. Aber wenn wir einmal versuchen, uns in die Vollendung hineinzuversetzen, und das wäre ja eigentlich das Ziel, auch in diesen Tagen, dass wir uns gedanklich da hineinversetzen, dass wir uns da hineinbegeben und mal versuchen, uns da umzuschauen. Natürlich können wir jetzt das nicht mit unseren Augen sehen, aber unsere Bibel hat uns ja etliche Informationen gegeben zu dieser Zeit und dass wir uns da hineinbegeben und diese Sache einmal anschauen, und dann ist das etwas ganz Wunderbares, und ich hoffe, Sie werden sich dann auch so freuen, wie ich mich gefreut habe, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Wir merken aber, dass das Vorhaben sehr schwierig ist. Eigentlich ist es nur dann ansatzweise möglich, wenn wir uns mit den biblischen Aussagen über die Vollendung, wenn wir diese Aussagen uns vor Augen malen. Zuerst müssen wir diese Aussagen kennen, das ist ganz wichtig. Und eine ganz zentrale Aussage habe ich soeben gelesen. Um über diese Aussagen nachdenken zu können und uns dann auch eine erste Vorstellung darüber zu machen. Je mehr Bibelstellen man darüber kennt, je mehr man über diese Bibelstellen nachdenkt, desto mehr und desto konkreter werden dann unsere Vorstellungen. Wir tauchen also gedanklich in die fernste Zukunft ein, und die Bilder, die wir hier innerlich sehen, die werden dann immer herrlicher und wunderbarer. Dabei können wir unsere Vorstellungen über die Vollendung ständig überbieten. Wir können uns immer noch herrlicher die Vollendung vorstellen, so dass wir persönlich den Eindruck haben, schöner geht's gar nicht mehr. Wenn wir dann aber das Endziel Gottes erreicht haben, werden wir feststellen, die göttliche Realität ist um ein x-tausendfaches schöner und herrlicher, als wie wir es je gedacht haben. Und das ist schon eine unglaubliche Perspektive. Wenn wir uns heute in diese Zeit hineinbegeben und uns vorstellen, wie das sein wird, wir versuchen uns natürlich möglichst an den biblischen Aussagen zu orientieren und nicht über das hinauszudenken, was die Bibel sagt. Wenn wir uns damit beschäftigen und uns vorstellen, wie das sein wird, und wenn wir dann wissen, und die Realität wird noch viel, viel gewaltiger sein. Meine Hoffnung ist es, durch die biblischen Aussagen über die Vollendung unsere Vorstellungen zu erweitern, so dass unsere inneren Bilder über diese Zeit, sofern es dann überhaupt noch eine Zeit gibt, vielfältiger, größer und bunter werden. Auch wenn unsere inneren Bilder nicht annähernd an das herankommen werden, was dann wirklich sein wird, so sind sie doch eine Hilfe, viele Dinge, die wir in der Gegenwart erleben, vom Endziel Gottes her anzuschauen. Es ist eine Hilfe, auch eine praktische Hilfe im Alltag. Es ist nicht nur eine reine Theorie, sondern es ist wichtig, dass wir versuchen, die Dinge, die passieren, auch vom Endziel her anzuschauen. Vordergründig entdecken wir nicht viele biblische Aussagen über die Vollendung, auch wenn ich der Meinung bin, dass es in der Bibel sehr viele verborgene Aussagen über die Vollendung gibt. Weil sie aber verborgen sind, ist es schwer, sie zu finden, und dann kommt noch das Problem hinzu, dass man in der Gefahr steht, sie falsch zu interpretieren und sich dabei zu verspekulieren. Ich möchte mich in diesen Tagen nicht verspekulieren. Ist mir ein Anliegen. Ist nicht ganz einfach. Wenn wir also über die biblischen Aussagen der Vollendung nachdenken, dann dürfen und sollen wir uns auch darüber eine Vorstellung machen. Auch wenn wir gleichzeitig wissen, dass jegliche Vorstellung nicht annähernd so herrlich sein wird wie die Wirklichkeit Gottes, so ist sie doch wertvoll, weil selbst schon unsere beschränkte Vorstellungskraft uns über die Herrlichkeit Gottes staunen lässt. Gott hat uns ja diese Informationen über das Ende, hat er uns gegeben, damit wir darüber nachdenken. Auch wenn wir noch eine falsche Vorstellung von dem haben, was wir hier lesen, ist es ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken. Diese Aussagen hat er nicht deshalb gemacht, damit wir sie einfach links liegen lassen und uns darüber keine Gedanken machen, sondern er gab sie uns, damit wir das Ziel realisieren und auch eine Vorstellung vom Endziel uns machen. Auch wenn unsere Vorstellungen immer schwächer und weniger herrlich sein werden als die göttliche Realität. Die biblischen Aussagen über die Vollendung sind eine göttliche Realität, aber unsere Vorstellungen darüber sind, wenn überhaupt, nur teilweise richtig. Also das ist ja das Schwierige. Wir haben also Aussagen Gottes über die Vollendung und diese Aussagen Gottes sind hundertprozentig wahr. Aber zu diesen Aussagen kommen noch unsere Vorstellungen dazu, die machen wir ganz automatisch. Und wir haben dann manchmal das Gefühl, unsere Vorstellung sei auch identisch mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und das ist falsch. Wir müssen also die Vorstellungen immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Wir sollten den biblischen Aussagen über die Vollendung nie misstrauen, jedoch unseren Vorstellungen über die Vollendung sollten wir immer etwas skeptisch gegenüberstehen. Für mich gilt aber grundsätzlich, es ist besser, ich mache mir eine Vorstellung über die biblischen Aussagen, auch wenn sie fehlerhaft sind, als wenn ich mir gar keine Vorstellung von dem mache, was Gott gesagt hat. Es ist übrigens so, dass es auch zur Zeit Jesu so war, Jesus hat sehr oft Dinge gesagt, die die Menschen gehört haben und sie haben sich zuerst einmal eine falsche Vorstellung gemacht. Bestes Beispiel ist die Samariterin am Jakobsbrunnen, das Gespräch über das Lebenswasser und dann bietet Jesus sein Wasser an und sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr dürsten. Was hat die Frau für eine Vorstellung gehabt? Die hatte nämlich die Vorstellung, Jesus hat jetzt ein Zauberwasser, das ich einmal trinken muss und dann habe ich nie mehr körperlichen Durst. Wir können das nämlich aus dem Text ganz klar sehen. Sie dachte, wenn sie dieses Wasser von Jesus bekommen würde, müsse sie nie mehr an diesen Brunnen gehen. Das war ihre Vorstellung. Sie hatte also eine andere Vorstellung von dem, was Jesus gesagt hat. Aber hier entdecken wir ein Geheimnis. Jesus oder das Wort Gottes sagt uns etwas. Wir haben eine Vorstellung. Diese Vorstellung ist noch falsch. Aber diese falsche Vorstellung ist die Grundlage für eine weitere Erkenntnis. Das war übrigens auch in Johannes 6 so, wo Jesus sagt, wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut, da haben die Jünger gesagt, diese Rede ist hart, wer sie, kann sie hören. Warum? Weil die Jünger dachten, Mensch, das gibt es doch nicht, ein Jude isst doch niemals menschliches Fleisch und Blut, trinken tut das sowieso nicht, das ist ja nicht zu ertragen, weil sie am Materiellen hängen geblieben sind. Das heißt, die Jünger haben etwas gehört, hatten eine falsche Vorstellung, haben sich sogar darüber aufgeregt, aber diese falsche Vorstellung war wie die Grundlage, um etwas Tiefergehendes verstehen zu können. Das heißt also, wenn wir über die Vollendung nachdenken und eine falsche Vorstellung haben, dann müssen wir eben ein bisschen vorsichtig sein mit unseren Vorstellungen, aber diese falschen Vorstellungen können unter Umständen eben die Grundlage sein für eine vertiefte Erkenntnis. Die Erarbeitung dieses Themas empfand ich einerseits als wunderschön, weil mein Herz in eine immer größer werdende Vorfreude hineinkommt und andererseits auch sehr schwer, weil ich durch die scheinbar beschränkten biblischen Aussagen zur Vollendung die Befürchtung hege, auch menschliche Aspekte in die Vollendung hinein zu interpretieren, die letztlich ein ganz großes Geheimnis Gottes ist. Die Vollendung ist ein großes Geheimnis Gottes. Trotzdem wollen wir nun versuchen, in Gedanken und mit unserer ganzen Vorstellungskraft in die Vollendung hineinzutauchen. Wenn dadurch die Vorfreude zunimmt, dann war es schon einmal sehr wertvoll. Sollten wir dabei auch lernen, viele Schicksale der gegenwärtigen Zeit vom Endziel her anzuschauen, dann denke ich, dann war es ebenfalls erbaulich. Vom Uranfang bis in die Vollendung. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Der kürzeste Satz über die Heilsgeschichte Gottes, den ich kenne, finden wir in Römer 11, Vers 36. Das ist meines Erachtens der kürzeste Satz über die Heilsgeschichte. Denn aus ihm oder von ihm und durch ihn und zu ihm hin oder in ihn hinein sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier wird deutlich, von wo alle Dinge sind, durch wen alle Dinge existieren und welches Ziel alle Dinge haben. Hier besteht eine Kausalität. Es ist dem Apostel Paulus wichtig zu sehen, was ganz am Anfang war, wie das Ganze abläuft, also dass eben das alles durch Gott ist und dass im Ziel alles wieder zu ihm hin, in ihn hineinkommt. Diesen Zusammenhang ist ganz wichtig, dass wir den erkennen. Dahin steuert alles, bewusst oder unbewusst hin. Durch den Heiligen Geist in uns dürfen wir schon heute bewusst auf dieses Ziel hinsteuern. Wir dürfen als eine Minderheit bereits wissen, was unser Endziel ist, weil wir uns geistlich schon bewusst in das Endziel hineinversetzen können. Besser noch, im Geiste schon da hineinversetzt sind. Paulus erklärt uns in Kolosser 1, die Verse 12 bis 13, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat, am zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, und das hat er gemacht. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gibt es ein schöneres Reich als das Reich des Sohnes seiner Liebe? Im Geiste sind wir bereits da hineinversetzt. Wir dürfen da hineinversetzt sein, und es ist sehr, sehr wertvoll, wenn wir versuchen, schon auch mit unseren Gedanken, mit unseren Sinnen und auch mit unserer Seele da immer mehr hineinzuschauen. Weil wir im Geiste bereits in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt sind, dürfen wir auch schon heute mit unserem ganzen Sein, auch mit unserer Seele, die noch nicht am Ziel ist, ganz bewusst auf dieses Endziel zusteuern. Wenn wir dann beim Herrn sind, dann hat auch unsere Seele das Ziel erreicht. Wir haben ja das Problem, dass die Seele einfach auch noch sehr stark vom Irdischen abgelenkt wird, dass sie bedrängt wird, und sie muss sich immer wieder neu ausrichten auf den Geist und auch sich durch den Geist in diese neue Realität Gottes hineinversetzen lassen. Aber das ist ein Übungsfeld, das ist nicht ein Akt, der von einer Sekunde auf den anderen geschieht, sondern das ist eben wachstümlich. Wenn wir dann beim Herrn sind, dann ist auch unsere Seele am Ziel. Allerdings sind wir nur die Erstlinge. Wir werden das noch sehen. Gemäß dem biblischen Gesamtkontext hört es aber mit den Erstlingen nie auf. Also wenn ich von einer Erstlingsernte spreche, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass nach dieser Ernte noch eine weitere oder mehrere weitere Ernten anstehen. Darum schreibt Jakobus so wunderbar in Jakobus 1, Vers 18, Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir, nämlich die Gläubigen, gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wir sind eine Erstlingsfrucht, wir gehören zu den Erstlingen seiner Geschöpfe. Also, alle Dinge haben ihren Ursprung in Gott und sind aus ihm herausgekommen. Das griechische Ek oder Ex ist eine Präposition und zeigt an, aus was und von wo etwas herauskommt. Alles kommt aus Gott oder von Gott, und alles wurde durch ihn erschaffen. Und so schreibt auch Johannes in Johannes 1, 1 bis 3, im Anfang war das Wort der Logos. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ohne das Wort, und wir wissen, dass das Wort Jesus Christus ist, dass Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort, ist gar nichts entstanden. Und es gibt auch gar nichts, das nicht aus Gott herausgekommen wäre oder von Gott hergekommen wäre. Was aber heißt das konkret, wenn alles von Gott oder aus Gott dem Herrn kam? Genau an diesem Punkt beginnen natürlich unsere menschlichen Vorstellungen, die wir zwar nutzen dürfen, die aber nicht unbedingt mit der göttlichen Wahrheit gleichzusetzen sind. Hier müssen wir also bereits vorsichtig werden. Die Ausleger interpretieren diese Aussage unterschiedlich, oder vielleicht beleuchten sie dieses eine Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist manchmal oft so, dass der eine mehr etwas von dieser Seite her anschaut und der andere mehr von dieser Seite. Auf den ersten Blick widersprechen sich diese Auslegungen, was aber nicht immer der Fall sein muss. Manchmal sind es wunderbare Ergänzungen. Einige sehen in dieser Aussage einfach die Tatsache, dass alle Dinge, die je existiert haben und noch existieren werden, damals einfach ein Gedanke Gottes waren. Interessant ist ja, dass im Hebräerbrief der Segen des Melchisedek über den Segen, den aaronitischen Segen oder den aaronitischen Priesterdienst gestellt wird, und er begründet dann eben, dass Abraham von Melchisedek gesegnet wurde und dass Melchisedek deshalb größer ist als Abraham. Und sagt dann quasi, als Levi noch in den Lenden Abrahams war. Interessant ist ja, dass Levi ist ja kein Sohn Abrahams, aber für Gott war Levi bereits in den Lenden Abrahams. Also der Same, der nachher, aus dem nachher Isaac geworden ist, der hat im Prinzip schon die Information drin, auch eines Levi. Da war also, für Gott war Levi in den Lenden Abrahams. Wie wir das uns vorstellen können, ich denke, ob das mit einem, einfach mit einem Gedanken Gottes zu tun hat oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also, einige sehen in dieser Aussage einfach die Tatsache, dass alle Dinge, die je existiert haben, nur ein Gedanke Gottes waren, also nur in Anführungszeichen, die dann durch das Erschaffen von Gott oder aus Gott herausgetreten sind, also durch den Erschaffensprozess, wurde dieser Gedanke, wurde ja dann sichtbar, wurde eine Materie draus. Darum heißt es ja eigentlich am Anfang auch, und Gott sprach, und es wurde. Also zuerst ist der Gedanke da, und in dem Augenblick, wo Gott ein Gedanke ausspricht, wird sofort etwas. Alle Dinge waren also anfänglich zuerst gedanklich, geistlich in Gott vorhanden und kamen durch das Erschaffen in die Materie hinein. Der Geist Gottes hat durch sein Wort unter anderem auch, die dann auch in der Geninformation aktiv wurde, das Wort wurde da auch aktiv, und durch seinen Hauch, hebräisch Neshama, die Materie belebt. Also aus diesem Überblick zur Heilsgeschichte Gottes werden also ganz wichtige Zusammenhänge deutlich. Es wird klar, von wo alle Dinge sind. Wir können erkennen, durch wen alles existiert und durch wen die Geschöpfe überhaupt leben können. Ebenso erkennen wir auch das Ziel aller Dinge. So wie alles aus Gott herausgekommen ist und durch Gott existiert, genauso muss alles wieder in Gott hinein, damit Gott alles in allem sei. Wenn man diesen Zusammenhang, wenn man das aus dem Zusammenhang herausreißt, dann kann man das Ganze nicht richtig verstehen. Anfang und Ende aller Dinge stehen in einem wichtigen Zusammenhang. Wer den Anfang nicht kennt, versteht auch das Ende nicht. Es ist also ganz wichtig, dass wir hier das im Zusammenhang sehen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bilden in den Augen Gottes eine Einheit. Wenn wir uns also mit dem Endziel beschäftigen wollen, wenn wir uns mit der Vollendung beschäftigen wollen, dann sollten wir uns auch mit dem Uranfang aller Dinge beschäftigen. Bevor irgendetwas erschaffen wurde, waren alle Dinge in Gott, wie auch immer. Mindestens gedanklich oder geistlich. Ob alle Dinge schon wesenhaft in Gott verborgen waren, lässt sich kaum sagen. Das übersteigt wahrscheinlich unsere Vorstellungskraft. Persönlich tendiere ich darauf, dass alle Dinge keim- oder samenmäßig in Gott vorhanden waren. So wie in einem Apfelkern die Information des gesamten Apfelbaumes vorhanden ist, so war in Gott am Anfang die Information seiner ganzen Schöpfung. Und der Unterschied von Anfang und Ende ist, dass das Ende herrlicher sein wird als der Anfang und dass am Ende etwas viel Größeres da ist, eine viel, viel, noch viel größere Vielfalt. Man muss sich das einmal vorstellen, nur schon die weltweite Gemeinde Jesu, wie viele Millionen Menschen das sind, ich will da keine Zahlen sagen, aber wie viele Millionen Menschen das sind und jeder ist ein Individuum und jeder hat seine ganz besondere Gabe und jeder wird von Christus geliebt und von Christus auch ans Ziel geführt und jeder wird am Ende vollkommen in Christus dargestellt und auch ihm gleich sein, aber trotzdem glaube ich, dass die ganze Vielfalt immer noch vorhanden ist. Also das nicht, ich denke, ich bin dann nicht gleich, in der Vollendung bin ich nicht gleich wie der Rainer Wörz. Ich habe meine Eigenart und er hat meine Eigenart, aber wir sind beide in Christus vollkommen gemacht. Wir sind beide, sind wir Wesen der vollkommenen Liebe Gottes, aber in einer ganz großen Vielfalt, so wie die Schöpfung eine große Vielfalt ist. Ich bin so froh, dass die Buche anders aussieht als die Tanne. Und beide Pflanzen, jede Pflanze ist auf ihre Art eine ganz wunderbare Kostbarkeit und Herrlichkeit. Also alles ist schon keimmäßig vorhanden. Man könnte sagen, am Anfang ist es wie der Apfelkern, da ist alles schon drin eigentlich, aber am Ende sehen wir einen Apfelbaum mit Stamm, mit Ästen, mit Rinde, mit Früchten, mit Blüten, mit Blättern und es sieht einfach wunderbar aus. Und wenn man einen Apfelkern vergleicht mit dem Apfelbaum, das ist ja ein Riesenunterschied, der Apfelkern ist so einfach, so simpel, nur so eine ganz einfache Form und da steckt so viel Herrlichkeit drin und genau so sehe ich es auch heute, dass wir jetzt gesät wird ja in Verweslichkeit, aber auferweckt wird in Unverweslichkeit und das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich nur Saat und nachher das ist so viel mal gewaltiger wie der Apfelbaum und herrlicher ist als der Apfelkern. So kann man sich das vorstellen, wird es auch in Zukunft sein. Der Allmächtige sah schon alles, bevor es da war. Ansatzweise wird dies ja auch an verschiedenen Stellen deutlich. In Jesaja 37, 26 heißt es zum Beispiel, Jesaja 37, 26, hast du nicht gehört, dass ich lange vorher es gewirkt und in den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Oder Psalm 139, die Verse 15 bis 17, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in der Tiefe der Erde. Das ist ja schon eine Stelle, wo man nicht so recht sich vorstellen kann, was meinte David damit eigentlich? Gewoben in den Tiefen der Erde, der wurde doch gestaltet im Mutterleib. Was heißt das hier? Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Man kann ja heute die menschliche Geninformation kann man auf einer DVD theoretisch speichern und die menschliche Geninformation besteht ja aus vier Grundbuchstaben, also man hat einfach vier Buchstaben genommen, vier Typen und diese vier Typen sind immer in einer ganz bestimmten Reihenfolge und das über eine riesige Schlange hinweg und die Zusammensetzung, die Reihenfolge bestimmt dann genau den Typ. Also man kann heute schon eigentlich die Information eines Menschen, was die Genetik betrifft, es gibt dann natürlich noch ein paar andere Dinge, aber was die Genetik betrifft, kann man heute schon digital speichern. Man kann es heute schon in Wort fassen. Also die Bibel ist hochaktuell, wenn sie schreibt in dein Buch. Das ist natürlich dann, wir dürfen nicht zu stark an einer Buchrolle oder an einem solchen Buch hängen bleiben, wie das Buch auch immer ist. In dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig ihre Summen. Hier wird also ein Buch erwähnt, in dem alles geschrieben war. Wenn ich es einmal modern ausdrücken darf, und dann war alles vor Erschaffung der Welt her programmiert. Allerdings nicht so, dass das Geschöpf ohne jegliche Wahlfreiheit geschaffen worden wäre. Das ist natürlich ein Unterschied. Wir haben eine gewisse Wahlfreiheit. In den Sprüchen heißt es, die Antwort der Zunge kommt vom Herrn, aber die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Mit anderen Worten, wenn ich mich entscheide in meinem Herzen, wenn ich auf einen Gedanken, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte mich auch vor diesem Gott demütigen, ich möchte zur Wahrheit stehen, dann hat das auch etwas mit meinem Herzen zu tun. Aber was ich dann letztlich sage, das bedarf alles der Zustimmung und Bewilligung Gottes. Und er kann auch aus unseren Fehlern sogar das Beste machen. Das beste Beispiel dazu ist der Hass der 10 älteren Brüder gegenüber Josef war abgrundtief böse. Also da war im Herzen etwas ganz Böses, sie waren neidisch, eifersüchtig und jetzt kommt dieser Prahler und dieser Träumer daher und hat noch ein schönes Kleid und so und der muss weg, den können wir nicht mehr dulden, sie wollen ihn umbringen, verkaufen ihn dann aber nach Ägypten. Der war also abgrundtief böse, Gott hat aber dieses Böse gesehen und es in seine Heilsgeschichte so eingebaut, dass Josef am Ende sagen konnte, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das ist ja die Größe unseres Gottes, dass er sogar in der Lage ist, diese bösen Gedanken der 10 Brüder zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. 1. Mose 50, Vers 20. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass alle Dinge keim- und informationsmäßig in Gott verborgen waren und durch den Schöpfungsakt aus Gott hervorgetreten sind. Einige Übersetzer geben Philipper 2,7 wie folgt wieder. Sie sagen, in Philipper 2,7 heißt es, sondern sich selbst entleerte, also Christus hat sich selbst entleert, Sklavengestalt annehmend, in Gleichheit der Menschen wurde und im Äußeren als Mensch befunden. Dieses Entleeren wird dann von diesen Auslegern so interpretiert, dass alles aus dem Christus herausgekommen ist. Er hat sich entleert. Zuerst kam der Sohn aus dem Vater und dann kam die Schöpfung aus dem Sohn, denn die Schöpfung wurde ja durch den Sohn gemacht. Und dieses Entleeren kann man vom Kontext natürlich auch nur als ein Leerwerden interpretieren, bei dem Christus alles losgelassen hat. Also das ist natürlich auch eine Interpretation. Jesus hat ja alles losgelassen. Er hat seinen Reichtum losgelassen, den er beim Vater gehabt hat, die Herrlichkeit. Er wurde ein armer Mensch. Am Schluss haben sie ihn ausgezogen. Am Schluss hat er alles verloren. Er hat sich vollständig entleert. Das ist natürlich die Hauptaussage hier. Also kein Geschöpf, kein Wesen oder irgendein Atom könnte heute ohne Gott existieren. Ohne Gott könnte nicht ein einziges Atom funktionieren. Gott hält den Mikro- und den Makrokosmos zusammen. Ohne seine unsichtbaren Kräfte würde alles in sich selbst zusammenfallen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen von einem Physiker, der sich mit Quantenphysik beschäftigt hat. Und der sagt sinngemäß in diesem Artikel über die Quantenphysik, eigentlich müssen wir feststellen, dass das, was alles zusammenhält oder das, was im Innersten da ist, dass das etwas Tiefgeistliches ist, dass das eben nicht im Materiellen sichtbar ist. Also auch in der Quantenphysik merkt man, dass es ohne Geist eigentlich nicht geht. Ohne seine unsichtbaren Kräfte würde alles zusammenfallen. Ohne seine Informationen könnte kein Lebewesen funktionieren. Und Jesus beschreibt diese Wahrheit auch mit anderen Worten. Er sagt ja in Matthäus 10, Vers 29 bis 30, die wunderbaren Worte: werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Jedes Haar ist gezählt, alles. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Gott hat nicht nur alle unsere Haare gezählt, sondern jedes einzelne Atom. Alle Dinge existieren durch Gott. Ihm entgleitet gar nichts. Also wenn nicht ein Spatz auf die Erde fällt ohne den Willen Gottes, dann passieren auch alle anderen Dinge nicht ohne den Willen Gottes. Aber das macht uns Mühe. Gerade in Zeiten der Weltkriege und des Holocausts fällt es uns schwer, daran zu glauben, dass Gott alles bis ins Kleinste im Griff hat. Doch wer die Fluchankündigungen eines Mose gelesen hat, in 5. Mose Kapitel 27 bis 34, das sind wirklich schlimme Kapitel, aber es lohnt sich, die einmal zu lesen. Wer diese Fluchankündigungen des Mose gelesen hat und die Voraussagen anderer Propheten studiert hat, kommt unweigerlich zum Schluss, dass diese unverständlichen Ereignisse wie der Holocaust zum Plan Gottes gehören. In Hesekiel 20, 30 bis 34 heißt es: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, mit ausgegossenem Grimm als König über euch herrschen werde, und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln. Das ist unter anderem der Holocaust. Oder Jeremia 29, 18 bis 19. Und ich jage ihnen nach mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit der Pest. Und ich mache sie zum Entsetzen für alle Königreiche. Holocaust. Der Erde zum Fluch und zum Entsetzen und zum Gezisch und zur Schmach unter allen Nationen, wohin ich sie vertrieben habe, weil sie auf meine Worte nicht gehört haben, spricht der Herr, womit ich meine Knechte, die Propheten, zu ihnen sandte, früh mich aufmachend und sendend. Ihr aber habt nicht gehört, spricht der Herr. Der Holocaust ist nichts Neues und schon gar nichts etwas, das Gott schon längst bestimmt hätte. Auch wenn wir diese schweren Schicksalsschläge nicht verstehen können, so gehören sie doch zum Plan Gottes. Er hat auch Folgendes versprochen in Jeremia 30, Vers 24. Nicht wendet sich die Glut des Zorns des Herrn. Also da ist ein Zorn und eine Glut, ein Gericht, bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Das heißt, das, was ich im Innersten mir als Ziel gesetzt habe, was ich mit meinem Volk machen werde, am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Auch den Holocaust. Gott hat alles und absolut unter Kontrolle. Das kann man allerdings nur glauben. Das Endziel ist eigentlich klar definiert. Alle Dinge steuern bewusst oder unbewusst auf Gott zu. Der Vers aus Römer 11, 36 wird unter anderem eben auch wie folgt wiedergegeben: durch ihn, zu ihm hin, auf ihn hin ist alles, für ihn ist alles, hinein in ihn ist das ganze All. Wir sehen hier also die Zielrichtung. Die brennende Frage ist dabei, ob alle Dinge das Ziel auch erreichen. Paulus hatte diese Erwartung ganz klar, wenn er schreibt: Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin oder auf Erwartung hin. Das ist die Erwartung, die Paulus hatte, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Dabei ist es ganz wichtig festzuhalten, dass nach einer normalen Geburt immer auch ein neues Geschöpf, ein neues Leben sichtbar wird. Also die ganze Schöpfung ist in Geburtswehen. Das Ziel ist also, dass alle Dinge in oder bei Gott sein werden. Das ist also verheißen. Wir haben im Auferstehungskapitel gelesen, und damit möchte ich dann zum Schluss kommen, damit Gott alles in allem sei. Da alle Dinge aus Gott sind, entspricht es auch einer klaren Logik, wenn auch alle Dinge wieder in Gott hineinkommen. Allerdings ist ja auch von einem Wachstum Gottes die Rede, und es ist gerade in Bezug auf die Vollendung auch die Rede davon, dass es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen wird. Da wird noch eine viel größere Herrlichkeit sein. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und alle Dinge in Gott sind, dann ist Gott auch alles in allen. Wie wird das sein, wenn alle Dinge in Gott sind und wenn Gott alles in allem ist? Sowohl der Kontext aus Römer 11 als auch derjenige aus 1. Korinther 15 machen unmissverständlich klar, dass hier wirklich alles gemeint ist, griechisch Panta, und alles ohne Ausnahme. Die Tatsache, dass Gott einmal alles in allem sein wird, erzeugt in mir eine Ahnung, eine Vorstellung, die sich durch gar keine andere philosophische oder religiöse Sichtweise überbieten lässt. Diese herrliche Vorstellung wird nur noch durch das Geschehen selbst überboten, weil meine Vorstellungskraft noch viel zu mickrig ist, um diese Vollendung und dieses Endziel voll zu erfassen. Die Aussage selbst jedoch erzeugt eine Erwartung, die noch niemand überbieten konnte. Auch wenn meine Vorstellungskraft noch zu klein ist, so möchte ich doch noch etwas über diese Aussage sinnieren. Alle Geschöpfe, jedes Geschöpf und alles, was Gott geschaffen hat, ist vollständig mit Gott erfüllt. Es wird also nicht so sein, dass Gott lediglich 99,9% jedes Geschöpf erfüllt hat, sondern absolut 100%. Dann gibt es keine kleinste Kleinigkeit, die nicht von Gott wäre. Wer durch das Wort Gottes weiß, welche Charaktereigenschaften Gott besitzt und Kenntnisse über sein Wesen hat, der kann langsam erahnen, was es bedeuten wird, wenn Gott alles in jedem erfüllen wird. Das absolut Zentralste dabei ist, dass Gott die Liebe ist. 1. Johannes 4,8. Er ist aber nicht irgendeine Liebe, sondern genau die Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben wird, wo es unter anderem heißt, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Genau die Liebe ist es. Die Liebe ist langmütig. Und die Liebe ist gütig. Nur schon die Vorstellung, dass jedes Wesen ausschließlich von der göttlichen Liebe angetrieben wird, von dieser hingebenden Liebe, wo es nur noch um den Nächsten geht, um das Wohl des Nächsten. Jeder ist total von dieser Liebe angetrieben, eröffnet uns einen unbeschreiblichen Einblick ins Paradies Gottes. Und bei jedem wirkt sich die Liebe dann noch ein bisschen anders aus, aber vollkommen. Alle ohne Ausnahme sind auf das Gegenüber fokussiert. Jeder sucht das Wohl des anderen und jeder lebt zur Verherrlichung Gottes. Können wir uns eine solche Gemeinschaft und Einheit vorstellen? Und dann machen wir mit jedem einzelnen Bruder und jeder einzelnen Schwester machen wir ganz tiefgreifende Liebeserfahrungen. Bitte bleibt nicht am Körperlichen hängen, ja. Also nicht so, sondern geistlich, ja. Und jedes Mal entsteht noch eine tiefere Verbindung und dann gibt es diese viele Millionen und mit jedem Einzelnen macht man tiefgreifende Erlebnisse und das geht dann von einer Herrlichkeit zur nächsten. Eine Gesellschaft, wo jeder seinem Nächsten äußerste Wertschätzung entgegenbringt, wo sich jeder von jedem so vollkommen geliebt weiß, dass sich jedes Wesen wunderbar geborgen und eingebettet fühlt. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass am Schluss jedes Wesen genau an dem Ort ist, wo es ihm total wohl ist. Da gibt es keinen Neid mehr. Jeder hat den Platz, wo er sagt, ich habe den besten Platz, Gott hat mir den besten Platz zugewiesen. Das ist so unvorstellbar. Wenn wir uns heute eine Ehe vorstellen, eine ganz glückliche Ehe, da zwei Menschen, die sich ganz innig lieben und die total füreinander da sind und ich kann euch sagen, diese Liebe dieses Ehepaars zueinander ist nicht annähernd so tief wie die Liebe, die wir dann spüren werden und erleben werden gegen jedem einzelnen Bruder und jeder einzelnen Schwester. Man muss sich das vorstellen. Zu Millionen, wir haben ja dann auch Zeit, in Anführungszeichen, zu Millionen haben wir ein Liebesverhältnis, das noch viel tiefer ist, als heute man sich die schönste Ehe vorstellen kann. Diese Liebesgemeinschaft entwickelt dann eine solche Eigendynamik, dass es von einer Herrlichkeit zur nächsten Herrlichkeit geht. 2. Korinther 3, 18. Gott ist Licht, er ist treu und voller Güte und Gnade. Und so wird jedes Wesen auch erfüllt sein mit diesem Licht, mit dieser Treue, mit dieser Liebe. Unsere Fantasie sind hier keine Grenzen mehr gesetzt. Sobald wir eine Charaktereigenschaft Gottes erkannt haben, können wir auch versuchen, uns vorzustellen, wie sich dieser Charakterzug auf die Familie Gottes auswirkt, wenn jedes einzelne Wesen im Besitz dieses Charakterzuges sein wird. Der Blick ins Paradies Gottes wird immer größer und herrlicher. Und das Beste dabei ist, dass wir uns die Vollendung so herrlich vorstellen können, wie wir wollen. Die Wirklichkeit wird noch einmal um ein x-tausendfaches schöner sein. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort eine Perspektive gegeben hast, die alles andere in den Schatten stellt. Wer kann uns bieten, was du uns bietest? Wer kann uns eine solche Zukunft verheißen und auch eine solche Zukunft werden lassen wie du, lieber himmlischer Vater? Wie wunderbar ist dein Wort und ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich danke dir, dass du uns jetzt alle segnest und mit uns in diese Nacht hineingehst. Amen.